Ihr Lieben, wer hat schon mal eine Verheißung bekommen? Nicht viel, komm, melde doch mal richtig. Wer hat schon mal eine Verheißung bekommen? Joe hat auch gerade von der Verheißung gesprochen, ne? Also oftmals ist diese Verheißung mit einem Auftrag verbunden. Und beispielsweise Abraham hat ja eine Verheißung bekommen. Was mich fasziniert an dem Abraham, war Folgendes. Er hatte kein Vorbild. Nicht so wie wir. Da war überhaupt nichts. Er hat Gott nicht gekannt. Ja, vielleicht irgendwo zu seinem Vater hat er wohl gesprochen, aber sonst irgendwo hatte Abraham kein Vorbild. Und auf einmal spricht Gott zu ihm: Preis den Herrn, wir haben einen Gott, der redet. Die anderen sind stumme Götzen. Wir haben einen Gott, der redet. Und Gott hat damals zu dem Abraham gesprochen. Könnt ihr nachlesen in 1. Mose, Kapitel 12. Abraham! Jetzt bist du aufgewacht, ne? Damals hieß er noch Abraham. Abraham! Geh aus diesem Land und aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters, in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich habe es ja schon so oft gesagt, also ich hätte da echt Probleme. Ich dachte, wohin soll ich gehen? Wohin soll ich gehen? In ein Land, das ich dir zeigen werde? Ja, was meint Gott? Geh einfach. Du wirst ankommen. Wenn Gott sagt, geh aus deines Vaters Haus, geh raus. Und trotzdem, denke ich, kostet es viel Überwindung. Viel Überwindung, rauszugehen. Dinge hinter sich zu lassen. Wir sind immer noch am Anfang eines neuen Jahres. Und da gibt es Dinge, die hinter dir gelassen werden müssen. Und von manchen Dingen kann man sich schwer trennen. Die Iris und ich, wir haben ja unsere Wohnung oder sind immer noch dabei, unsere Wohnung zu renovieren. Und ich musste mein Büro ausräumen. Über 30 Jahre war ich jetzt da in diesem, habe ich dieses Büro gehabt. Und am Anfang, wenn ich wieder in die Wohnung gekommen bin, das ist jetzt Teil des Wohnzimmers geworden, da gehe ich immer noch in das Büro, ja, in das vermeintliche Büro, das jetzt wo ganz woanders liegt. Aber wie gesagt, dann waren dann viele, viele Dinge und ich musste mich von vielem trennen. Von vielen Sachen, ja, wir sind ja Jäger und Sammler. Da hat sich viel angesammelt. Von manchen habe ich mich leicht getrennt, von manchen schwer. Bücher waren immer für mich ein großer Wert, aber ich habe auch Bücher wegschmeißen müssen. Ja, und man muss sich von vielem trennen, man muss aus vielem. Und da ist Gott ein junger Gott. Ich denke immer, er ist der Alte, das stimmt auch, aber er ist auch jünger oftmals im Herzen wie wir. Er will Veränderung. Er ruft uns raus und wir sitzen, die Bibel sagt, wir sitzen so gerne auf unseren Hefen. Moab saß auf seinen Hefen. Ja, haben so lange irgendwo, wollen keine Veränderung. Wir wollen, dass es einfach alles so ist. Und da gibt es ja die Leute, die 20 Jahre in das gleiche Hotel fahren in Urlaub, weil sie da halt schon alles kennen. Ja, so diesen Trott. Und da funkt Gott manchmal dazwischen. Und das ist dem Abraham so passiert. Er sagt, geh raus. Also das Erste war eigentlich ein Auftrag und dann eine Verheißung. Es geht nämlich weiter in Vers 2. 1. Mose 12, Vers 2. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und jetzt passt mal auf, ne? Das sind diese zwei Sätze. Geh raus aus deiner Verwandtschaft. Geh raus aus dem Haus deines Vaters. Pack deine Sachen. Ausrufezeichen. Und dann Zeit her und Zeit nach diesem Ausrufezeichen. Wir denken, es geht sofort weiter und es geht Zeit einher und Zeit einher und ich will dich zu einer großen Nation machen. Wann ist das passiert? Viele, viele Jahre später und Abraham musste gehen und gehen und gehen und nichts ist passiert. Nicht mal ein Sohn kam. Versteht ihr? Bis diese Erfüllung der Verheißung kam, war ein langer Weg dazwischen. Und wir wissen es von Israel, der Ort der Erfüllung ist ein anderer Ort wie der Ort der Verheißung und dazwischen ist oftmals eine große Wüste. 40 Jahre mussten die Israelis durch die Wüste gehen. Und was passiert in dieser Zeit dazwischen? Diese Zeit dazwischen, findet ein Prozess statt. In dieser Zeit dazwischen wird nämlich unsere Charakterqualität geformt und geprüft. Und es ist die Charakterqualität, die wir für die Erfüllung der Verheißung brauchen. Versteht ihr? Wir freuen uns oftmals so, erfreuen uns so an der Verheißung. Aber vergessen all das andere. Und Gott hat viel, viel mehr im Blick. Er will uns formen in dem. Er will uns nicht nur geben, es ist so schön, eine Verheißung zu bekommen. Aber, das ist es. Aber dann kommt dann diese oftmals lange Weg, weil Gott andere Zeitvorstellungen hat wie du und ich. Und da kommt diese Zwischenzeit, diese Zwischenphase, in der wir gereinigt werden, in der wir gefestigt werden, hoffentlich, oder auch scheitern können. Eine ganze Generation ist eigentlich gescheitert. Sie kam nicht in das verheißene Land, obwohl es eigentlich Gott geplant hat. Das hat Gott erzürnt. Er wollte, dass diese Generation, die raus ist aus Ägypten, ins verheißene Land gekommen ist. Ist aber nicht passiert. Sie sind gescheitert. Und deswegen, du und ich, wir sind oftmals in dieser langen Phase. Weißt du, wie es bei dir ist heute Morgen? In welcher Phase du bist? Vielleicht hast du gerade frisch eine Verheißung bekommen oder irgendetwas. Oder bist gesegnet. Aber du sagst, ich bin richtig gesegnet. Aber viele sind auch in dieser Phase des Wartens. Nichts passiert. Und dann kommt es. Ich kenne das zumindest ganz gut bei mir. Ich mag nicht. Ich kann das nicht. Ich gebe auf. Weil wir leben in so einer Art Mikrowellengeneration. Wir wollen immer Verheißung und sofortige Erfüllung, sozusagen Verfüllung. Na, wir wollen alles so, zack, 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 zack. Und so geht es nicht mit Gott. Gott sagt dir, was er tun will. Was er dir nicht sagt, ist, wann er es tun will. Und wie er es tun will. Und auf der Reise zwischen Verheißung und Erfüllung, da kommen viele, viele Warums. Und auf dieser Reise zwischen Verheißung und Erfüllung liegt auch oftmals das Schweigen Gottes. Nicht einfach. Wir haben einen Gott, der redet, aber wir haben auch einen Gott, der schweigt. Und einen Gott, der nicht zu viele Worte macht, der uns nicht dauernd zulabert. Kennst du Gott? Hast du eine Beziehung mit ihm, dann weißt du das. Gott macht einfach nicht irgendwelche Worte. Wenn er was sagt, dann sagt er das und dann sagt er nichts mehr. Und so war es auch bei dem Abraham. Dann hat er lange, lange Zeit nichts gesagt und Abraham musste gehorsam sein. Das vergessen wir immer. Er hat nicht Tag für Tag da zu dem Abraham geredet und haben Schwätzchen gehalten und so, sondern es war lange Zeit, wo Abraham wirklich über Jahre hinweg, wo kein Reden Gottes mehr war, sondern einfach nur noch gehorsam. Nötig war von Abraham. Ohne Reden Gottes. Wir haben es eigentlich besser, weil Jesus hat ja nicht eine Verheißung gegeben, sondern ein Statement gemacht, meine Schafe hören meine Stimme, ist ein Grundrecht von uns Christen. Und jeder sollte in der Lage sein, der von neuem geboren ist, die Stimme Gottes zu hören, die Stimme Jesu zu hören. Aber wie gesagt, er schweigt manchmal in seiner Liebe, sagt die Bibel. Bevor Jesus kam, schwieg Gott 400 Jahre. Das letzte Mal hat er durch den Propheten Malachi gesprochen. Und dazwischen lagen 400 Jahre. Könnt ihr euch vorstellen, den Glauben Israels damals, die von Generation zu Generation erzählen sollten und es auch gemacht haben, sonst wären sie nicht mehr existent als Nation. Erzählen wollen, trotz des Schweigen Gottes, Gott hat gehandelt. Gott hat das Meer geteilt. Gott hat uns in das verheißene Land gesetzt. Und dann könnten viele sagen, ach, immer diese alten Geschichten, 400 Jahre lang. Aber da war dieses Schweigen Gottes und dann kam die Erfüllung in Jesus. Und Jesus kam, der Verheißene. Und dann war er da und dann sind Zeichen und Wunder passiert. Und dann sind erstaunliche Heilungen passiert. Menschen sind befreit worden. Bah, jetzt endlich geht's ab. Und da waren welche, die begeistert waren. Das waren seine Jünger, die sich ihm angeschlossen haben. Die alles aufgegeben haben. Job aufgegeben, alles, Familie zum Teil hinter sich gelassen und ihm nachgefolgt sind. Und dann wissen wir, dann ist Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben. Und da habe ich die eigentliche Story dieses Morgens. Die steht nämlich in Lukas 24, Vers 13 folgende. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf, mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt, das waren ungefähr 12 Kilometer, 7,5 Meilen. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, wenn sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag. Also sie haben gehofft, 3 Tage auch. Weil es ist bei den Juden so, wenn es 3 Tage, dann ist es wirklich tot. Ja, dann ist nichts mehr zu machen. Seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden und kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und es fanden es so, wie die Frauen gesagt haben. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen. Weil das haben sie die nämlich nicht geglaubt. Sie haben gesagt, naja, Frauengeschichten, die erzählen irgendwas. Ja? Und die anderen auch. Sie haben sich so reingesteigert und sowas. Und sehen sie schon Engel und was weiß ich. Ja, und dann, deswegen sagt Jesus, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Heiligkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Weiter. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Er hat so getan. Er wusste, dass er bei denen einkehrt. Und sie nötigten ihn und sagten, ein bekanntes Wort, ich liebe dieses Wort, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend oder Abend geworden. Und der Tag hat sich schon geneigt und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah. Jetzt pass auf, was passiert ist. Als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück, fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war, wie er von ihnen erkannt worden war, am Brechen des Brotes. Stark, hä? Am Brechen des Brotes. Wenn sie aber dies redete, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Friede mit euch. Wow. Eine ganz heiße Story. Wisst ihr, da ist auch der Verheißene war gekommen. Man dachte, wow, jetzt geht's richtig ab. Jetzt wird er Israel befreien. Er ist der Messias. Wir glauben das und dann wird er gekreuzigt, wird er weggenommen. Und da heißt es, ist ja am Anfang Niedergeschlagenheit, Enttäuschung. Geschwister, auch bei uns, unter uns Christen, gibt es oftmals viel Enttäuschung und viel Niedergeschlagenheit. Ich weiß das als Pastor. Viel Niedergeschlagenheit, viel Enttäuschung. Ich sage oftmals, wenn man enttäuscht ist, hat man sich vorher getäuscht. Und das haben ja die Jünger auch in gewisser Hinsicht, weil sie das nicht das Ganze erfasst haben oder das Ganze erfassen wollten. Sie wollten die Highlights, sie wollten die Zeichen und Wunder. Sie wollen, dass Jesus Macht ergreift, aber nicht, dass Jesus stirbt. Und auch das stand ja in den Propheten. Und Jesus hat ja dann das Ganze ihnen erklärt. 12 Kilometer lang. Der hat wirklich viel von Mose und von den Propheten erzählen können. Rechne mal nach, wie viele Stunden das sind, 12 Kilometer zu laufen. Ne? Also hat er einiges ihnen erzählen können. Und was aber interessant war, sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben ihn nicht erkannt. Ihre Augen, sagt es hier die Schrift, waren gehalten. Warum? Warum waren sie gehalten? Weil sie verletzt waren. Verletzte Menschen können nicht richtig sehen. Verletzte Menschen sehen immer alles aus ihrem Blickwinkel. Bist du ein verletzter Mensch? Alles aufgegeben. Nichts war's. Jahre umsonst. Was alles so einem in die Gedanken kommt. Dann kehrt Jesus ein und bricht mit ihnen das Brot oder beziehungsweise er hält mit ihnen das Abendmahl eigentlich, was wir auch heute halten werden. Wie hat er das gemacht? Er hat das Brot genommen. Machen wir nachher. Das Brot genommen. Er hat es gesegnet. Er hat es gebrochen und ihnen gegeben. Und Geschwister, genau darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Er nahm das Brot, er segnete es. Er gab es, brach es und gab es. Wer ist das Brot des Lebens? Jesus Kassal, ja, Jesus Schisnir, ja, Jesus Chleb Schisnir. Bin das Brot des Lebens? Was sind wir? Wir sind auch wie Brot. Er nimmt dich. Er segnet dich, er bricht dich. Und dann gibt er dich. Geschwister, wir würden immer gerne in der Nehmphase bleiben. Give me, give me, give me. Herr, gib mir. Weil die Nehmphase ist fantastisch. Und der Segen liegt direkt daneben. Ne? Er nahm, er segnete. Und dann geht es in die Segensphase. Wow, und das ist so richtig stark. Wer ist schon mal gesegnet worden? Wer war schon mal in so einer Phase? Oder wer ist in so einer Phase? Halleluja. Ne? Manche sind dauergesegnet, in der dauergesegneten Phase. Auch wenn sie jetzt nicht in dieser Phase sind. Sie sagen das dann im Glauben. Aber weißt du was, du musst dich auch nicht immer abkrampfen. Wenn du gesegnet bist und dich gesegnet fühlst, Segen ist offensichtlich, Segen sieht man. Der Kain sah den Segen, der auf seinem Bruder lag und das hat ihn eifersüchtig gemacht. Und das hat den Kain dazu gebracht, seinen Bruder umzubringen. Und da war Abel eben nicht mehr in der gesegneten Phase, sondern ist umgebracht worden. Segen erweckt Eifersüchte und alles Mögliche. Ja? Segen kann ganz schön stressig sein. Aber wir bleiben, würden natürlich immer auch gerne in der Segensphase bleiben. Und es in der heutigen Zeit gibt so viele Predigten. Übernehmen, nehmen Predigten. Dass sie wir Pastoren bringen, euch beizunehmen. Name it and claim it, blab it and grab it. Nimm's im Glauben in Jesu Namen. Und da ist auch wahr und ist richtig. Aber wir können nicht nur dabei stehen bleiben, Geschwister. Gott geht weiter. Du bist kostbar. Du bist von Gott geliebt. Du bist wichtig für ihn. Du bist wertgeschätzt. Und dann geht's weiter. Dann predigen, gibt's die anderen Predigten so viel über Segen. Und natürlich ist auch das richtig. Muss über Segen gepredigt werden. Und ich hab's auch schon oft hier gemacht. 3. Johannes 2, Geliebter, ich wünsche, dass es dir wohler geht, dass du gesund bist, wie es deiner Seele wohler geht. Segen an Geist, Seele und Leib, rundherum sollst du gesegnet sein. Und ich hoffe, du wirst auch heute Morgen gesegnet, auch durch dieses Wort. Und dann, ja, predigen wir über im Segen zu sein und noch mehr gesegnet zu werden. Und dann 10 Schritte, um noch mehr gesegnet zu werden. Aber es gibt so wenige, man hört so wenig über das Gebrochenwerden. Wo sind die Brotbrechpredigen? Weil es gibt nämlich auch diese Phase, wir alle kommen irgendwann mal in die Brotbrechphase. Es ist nämlich eine ewige Ordnung, eine Ordnung, die Jesus selber gelebt hat als das Brot des Lebens. Jesus nimmt nicht und segnet nicht nur das Brot, sondern er bricht es, bevor er es verteilt. Wir würden gern haben, dass das Brechen ganz lässt, dass das Brechen ausfällt, dass der Zerbruch ausfällt, weil der Zerbruch immer schmerzhaft ist. Aber es ist ganz wichtig, dass gebrochen wird. Könnt ihr euch an die 5000 erinnern, die da sich versammelt haben? Und dann haben sie ein paar Brote beigeschafft und ein paar Fische. Und was hat Jesus gemacht? Das Gleiche. Er hat das Brot genommen, er hat es gesegnet und hat gedankt und es gesegnet. Und was hat er dann gemacht? Er hat es gebrochen. Warum hat er es gemacht? Damit multipliziert werden konnte. Wenn das Brot nicht gebrochen worden wäre, hätte keine Multiplikation stattgefunden, Geschwister. Erst als das Brot gebrochen worden ist, konnte multipliziert werden. Und es sind alle gespeist worden. Und so ist es mit vielen Menschen. Der Josef, erinnert euch, Gott nahm ihn. Gott segnete ihn mit seiner Verheißung. Aber dann, nichts, eine lange, lange Journey, ein langer, langer Weg. Ein langer Weg, der zum Teil richtig schmerzhaft war. Ein langer, langer Weg für den Josef. Er dachte, wow, alle werden sich vor mich beugen. Alle werden ja, auf mich hören. Ja, mir huldigen, ja, das ist ein gutes Wort, Huld. Und nichts war. Verkauft haben sie ihn, umbringen wollten sie ihn. Ins Gefängnis geschmissen wurde der Josef. Und in dieser Zeit, ich habe mal, glaube ich, einen Artikel geschrieben, was wäre aus Josef geworden, wenn er weiterhin das Mutter-Väter-Söhnchen geblieben wäre. Er wäre niemals der Mann geworden, der zweite Mann im Staat sein konnte. Sein Charakter wurde in dieser Zeit geformt und gefestigt. Und deswegen diese lange Phase. Aber Geschwister, wir sehen oftmals nur am Ende, nach der Erfüllung, warum diese Brechphase so lang war und so schwierig war. Wir sehen es erst am Schluss in dieser Phase nicht. Da gilt es nicht sehen und doch glauben. Eine Predigt heute für die Erwachsenen im Glauben. Es ist nicht mehr dran, immer nur Milch über die Gemeinde zu schütten. Mose, Gott nahm ihn, Gott setzte ihn ins Pharaos Haus, Gott segnete ihn und dann 40 Jahre lang Schafologie. Dort wurde das Mosebrot gebrochen. Und dann kam die Erfüllung und nochmal 40 Jahre Wüste. Besonders schlimm war es zum Beispiel für einen Josua und für einen Kaleb. Die das richtige Gott wollte sie gebrauchen. Junge Männer, sie hatten eine Berufung auf ihrem Leben. Beide, sie haben das Richtige gemacht, sind als Kundschaft heraus. Sie waren die einzigen zwei von diesen 12, die geglaubt haben, die das Richtige gesagt haben. Und dann haben sie für die anderen büßen müssen und mit 40 Jahren mit denen da rumlaufen müssen. 40 Jahre warten müssen. Das Einzige war, dass sie die zwei Einzigen waren, die übrig geblieben sind von dieser Generation. David wurde aus der Gemeinschaft der Brüder herausgenommen von Gott. Und dann kam der Samuel, was hat er gemacht? Öl genommen, über ihn ausgegossen, ihn gesegnet. Und was kam dann? Jetzt könnte ich wieder hier rumlaufen. David dachte wahrscheinlich auch, wow, jetzt geht's ab, ich bin zum König gesalbt. Und nichts war. Gott hatte eine andere Zeitvorstellung. Wie schaut unsere Testphase da noch aus? Wie kann die noch aussehen? Viele in diesem Prozess, Zerbrochenheitsprozess, die haben damit zu tun, zu vergeben. Vergebung ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Prozesses. Reinigung, vergeben, erlangen, Vergebung erlangen, aber auch zu vergeben. Und oftmals ist das die schwere Übung. Und ich kann eins sagen, wirklich nach vielen, vielen Jahren Pastor sein, es wird so viel über Vergebung gesprochen und so wenig vergeben in Wirklichkeit. Und manche starben über diese Übung. Ja, sie bleiben in dieser Testphase ein Leben lang, weil sie nicht vergeben, weil sie in der Vergangenheit leben. Und deswegen ist Zeit, dass du rauskommst aus dieser Testphase, weil sonst verlängert sich die Zeit vielleicht nochmal. Gib dir Gott nochmal eine Ehrenrunde. Wenn wir das Vaterunser beten, beten so viele, dass sie nicht vergeben wird. Was ist es uns da gesagt? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, denen, die uns verschuldet sind. Sonst wird dir nicht vergeben, so sagt es die Bibel. Aber verstehst du, diese Zeit des Zerbruchs ist wichtig. Und deswegen konnte der Jakobus schreiben, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Das ist nur, oh, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Sondern, der hat das gewusst. Er hat es gewusst, ohne gebrochen zu werden. Denk an das Boot. Und ich habe das deswegen gesagt, dass du das immer merkst, was ich heute Morgen sage, wenn du das Abendmahl nimmst. Ohne gebrochen zu werden, kannst du von Gott nicht gebraucht werden. Gott will dich brauchen. Und ohne das gibt es keine Multiplikation. Und ich weiß das also ein. Ich weiß es noch aus der Anfangszeit der Gemeinde. Wir begannen ja zu sechst und dann hat sich ein Hauskreis gebildet. Und es war so schön in diesem Hauskreis. Und ich kann mich noch erinnern, da hatten wir noch das kleine Wohnzimmer, das wir jetzt erweitert haben. Und dann haben wir den Tisch raus und der war voll mit 30 Leuten, hatten wir Hauskreis dann gehabt. Und es war so schön. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns teilen. Und ich konnte da nicht mehr der Pastor sein, der Hauskreisleiter für die anderen. Da wurden andere eingesetzt und die haben sich wie rausgeschmissen gefühlt. Ja, beteilen und hinter sich lassen, das tut weh. Ja, Manuel hat darüber gesprochen, dass wir wirklich uns konzentrieren wollen, nicht nur Veranstaltungen zu machen, sondern wirklich Hauskreise bilden wollen. Ich werde einen Hauskreis wie der Pionier in Markt Albach da in dieser Gegend. Und dann muss man Ade sagen, muss man Abschied sagen. Raus aus dem, was so schön ist und gemütlich ist. Weil wir sind nicht nur berufen zur Gemütlichkeit. Wir sind berufen, weiterzugehen. Und im Reich Gottes gibt es auch keine Pensionierung. Ja, es geht weiter. Und bist du bereit? Bist du bereit, mit Gott weiterzugehen? Bist du bereit, den Preis für Multiplikation zu bezahlen? Bist du bereit, den Preis zu bezahlen, gebraucht zu werden von ihm? Am Schluss noch eine wahre Geschichte. Da war ein junger Pastor, geheiratet und sein Dienst begann und dieser Dienst war sehr erfolgreich. Er war gesegnet, es war ein Mann, der wirklich eine starke Lehrgabe hatte, starke Predigtgabe, aber auch nicht nur das, sondern es sind einfach viele, viele Dinge passiert durch seinen Dienst. Die Gemeinde ist gewachsen, es sind 3 Campusse entstanden und er hat sich voll reingegeben. Und dann ist auf einmal Folgendes passiert. Die Frau hat sich verändert. War am Dienen und so gesegnet. Und er hat immer wieder, wow, wir sind gesegnet. Und jetzt kommt der nächste Durchbruch. Und das nächste. Und die Frau hat sich verändert. Und am Schluss kam raus, dass während dieser ganzen Phase, auch dieses erfolgreichen Dienstes, die Frau sich einen Freund angelacht hat. Eine wahre Geschichte. Und die hat sich dann verändert. Die wurde kalt, die wurde abweisend. Und irgendwann mal kam das Ganze raus. Und wenn es dann schon an der Oberfläche ist, das Ganze, dann hat sie dann richtig abgehaust und dann hat sie gesagt, ich hasse dich und ich hasse diese Gemeinde und ich hasse das alles. Und ich gehe weg. Ich verlasse euch. Die haben 2 Töchter gehabt. Ich verlasse die. Ach, die Töchter sind mir auch egal. Ich gehe meinen Weg. Weil ich glaube, ich habe was verpasst. Und dann hat sie das umgesetzt. Und sie ist gegangen. Und auf diesem Weg wurde sie dann zur Alkoholikerin, hat dann wieder einen anderen Kerl gehabt und so. Und der Pastor hat die Hölle erlebt. Er musste weiter Pastor sein. Und dann war es offensichtlich verlassen. Er musste sich um Kinder kümmern, um die Kinder kümmern. Dann, wie es halt so ist, wie hier auch in Deutschland, ein amerikanischer Pastor, wie auch hier in Deutschland, dann müssen ja die Kinder auch, hat sie ja auch ein Anrecht, die Kinder zu bekommen. Und dann ja, hat er dann erzählt, wie schwer das war, dass seine Töchter dann in das Auto gestiegen sind, wo dieser neue Kerl dann da auch drin war. Und wer weiß, was ja, da mit den Töchtern dann ist und so. Ein ganz anderes Leben. Und hin und her gerissen. Und dann 2 Jahre Scheidungsprozess. Normalerweise dauert es in den USA oftmals nur wenige Monate. Und da ging es hin und her und ein Gezieh und Gezerre. Und natürlich fragen Gott, wo bist du in dem Ganzen? Und was ist das andere dann wert? Diese ganzen Erfolge, das Geld und was auch immer und all das. Und es ist dann oftmals wird es zur Last. Und da kam dann eines Tages ziemlich kaputt wieder von einer großen Veranstaltung nach Hause. Und dann ist ja auch das, dass du als Pastor immer gut drauf sein musst. Weil sonst mögen das die Leute nicht, wenn du nicht gut drauf bist. Deswegen passt auf, dass euer Pastor, wir als Pastoren immer gut drauf sein können. Also behandelt uns gut, seid lieb zu uns. Ne? Weil es ist schlimm, wenn der Pastor nicht gut drauf ist. Ne? Und dann musst du gut drauf sein als Pastor. Und im Herzen schaut es dann manchmal ganz anders aus, in der Seele. Durch weinende Nächte. Schlaflose Nächte. Und. Einige haben ja auch so ähnliche Sachen schon erlebt. Da kam dann nach Hause, war völlig fertig, hat sich so ein bisschen so auf die Couch gelegt und auf einmal macht es bling. Eine SMS kam. Bling. Wisst ihr was? Das war seine Frau. Geschrieben, ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht, dass ich dich verlassen habe. Ich bin es nicht wert, dass du mich, wie viele verlorene Sohn, bin es nicht wert, dass du mich wieder aufnimmst. Aber ich will dir sagen, ich liebe dich und ich liebe auch meine Kinder. Und ich würde so gerne wieder zurückkommen. Eine wahre Geschichte. Eine wahre Geschichte. Eine wahre Geschichte. Ja, aber das ist doch ganz nett. Das ist doch ganz schön, ne? Und es ist ja wunderbar, ne, dass ihr einfach so eine SMS schreibt. Aber auch da gibt's doch einiges zu überwinden, ne? Wenn du dann Jahre gekämpft hast, Jahre hinweg durch die Hölle gegangen bist, wegen dieser Frau, wegen dieser Person, und jetzt sollst du der vergeben? Und jetzt sollst du sie wieder aufnehmen? Wer weiß, wie die drauf ist? War ja Alkoholikerin auch zwischendurch geworden und so. Also war ein Risiko. Aber dieser Pastor hat es gemacht. Hat die wieder aufgenommen. Und es hat natürlich seine Zeit gedauert. Es ist nicht alles Sunshine, kommt zurück, alles wunderbar. Sie mussten sich aneinander gewöhnen wieder. Und all das. Aber irgendwann mal, ja, das habe ich noch vergessen zu erzählen. Ja, sie hat schon da in dieser Zeit gesagt, 2 Kinder und Schluss. Mehr will ich nicht. 2 Töchter, Schluss. Und dann kam sie zurück. Und dann haben sie wieder gelernt, miteinander umzugehen, zu leben. Und dann hat sie gesagt, Schatz, ich will ein Baby von dir. Ich möchte noch ein Baby haben. Und es ist passiert. Und Gott hat wieder hergestellt. Aber dazwischen war Zerbruch. Dazwischen sind Menschen gebrochen worden. Man fragt sich, warum. Man fragt sich, ja, da ist auch manchmal schreckliches Scheitern und man fühlt sich gescheitert und schrecklich. Aber Gott kann auch das gebrauchen. Und Gott kann selbst unsere Fehler gebrauchen, dass er dich in eine andere Tiefe führt. Er hat an allen gewirkt, an dem Pastor, an der Frau. Dieses oberflächliche Mitläufer-Christentum ist da auf der Strecke geblieben. Und sie müsste neu zu Gott finden. Und ich möchte, dass sie jetzt die Augen schließt und nachdenkt. Nehmen, genommen werden, gesegnet werden, gebrochen werden und gegeben werden zum Segen für andere.